Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Calcio mit mir, Niklas, aka dem Mann, der gerade eine komplette dänische Schulklasse um den Verstand gebracht hat, denn ich bin mit ihnen stillschweigend mehrere Stationen in der Tram gefahren und sie haben geredet. Sie meinten so, ey, wer ist dieser Glatzkopf da, was auch immer. Und als ich raus musste, habe ich auf Dänisch gesagt, Entschuldigung, dürfte ich mal kurz vorbei, und das ist komplett eskaliert, seid auch immer wieder mit den Fragen, die ihr gestellt habt. Jetzt bin ich eigentlich so gut reingekommen, dass es schade ist, dass ich sagen muss, liken und Kanal abonnieren bitte nicht vergessen. Wir starten rein mit der ersten Frage, die keine ist. Gustav 1, Gurke 343. Gute Bundesliga Legacy Quickfire. Hier werden mir zwei Spieler präsentiert jeweils und ich muss auswählen, welcher von den beiden die größere, bessere Bundesliga Legacy hat, zumindest in meinen Augen. Und wir starten rein mit Thorgan Hazard gegen Ricardo Rodriguez. Und in meinen Augen hat Ricardo Rodriguez die größere Bundesliga Legacy. Thorgan Hazard war ungefähr 2 Jahre gut bei Gladbach, war nochmal 1 Jahr gut in Dortmund und das war's gefühlt, und Riro war irgendwie recht lange da. Also ich habe mit Ricardo Rodriguez viele Erinnerungen, nicht unbedingt bei den attraktivsten Vereinen, aber trotzdem ein Spieler, der für mich mehr Bundesliga-Legacy hat. Marco Höger gegen Salif Sané. Salif Sané. Wir gehen auf jeden Fall mit Salif Sané. Geiler Spieler, vor allem bei Hannover 96 habe ich ihn sehr, sehr gerne gemocht. Marcel Risse gegen Daniel Caligiuri. Das Einzige, was für Marcel Risse sprechen würde, ist sein absolutes Banger-Tor. Ich glaube sogar im Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Diese absolute Rakete. Ansonsten würde ich aber sagen, Daniel Caligiuri hat mehr Bundesliga-Heritage angesammelt als Marcel Risse in seinem Gesamtkorpus, im Lebenswerk als Bundesligaspieler. Haris Seferovic, André Hahn. Seferovic hat dann auch dann für durchaus illustre Clubs gespielt, zumindest für Benfica Lissabon. Aber wenn du mich fragst, hat André Hahn deutlich mehr Bundesliga-Legacy. André Hahn war gut in Gladbach temporär, der war gut in Augsburg, der war bestimmt auch noch gut woanders, aber ich finde, André Hahn war immer ein grundsolider Bundesliga-Offensivspieler, der viele, viele Jahre Bully gemacht hat, von daher gehe ich da mit André Hahn. Das nächste ist schwierig, kann man sagen, sind zwei Legenden der Liga, würde ich zumindest behaupten. Jefferson Farfán, legendär dafür, dass ihm damals die Bild-Zeitung eine Rolle Geldscheine in den offenen Mund geschoppt hat und dann geschrieben hat, für Kohle geboren. Meine ich zumindest, bin mir nicht ganz sicher. Also das Bild schon, aber ob das die Headline war. Oder Naldo. Und der geilere, der Kicker mit mehr Flair war in meinen Augen Jefferson Farfán. Ich liebte die Farfán-Zeit auf Schalke. Das war so ein geiler Winger. Der hat so viel Spielwitz gehabt, Tempo gehabt. Das war ein richtiger, also ein Flügelspieler auf internationalem Spitzenniveau, den Schalke da in ihren Reihen hatte. Aber Naldo hat einfach mehr Heritage. Naldo hat den Werder-Legenden-Status. Naldo war sogar noch krass in Wolfsburg. Naldo war gut auf Schalke, hat da diesen iconic Moment gehabt beim 4:4. Also ich glaube, ich muss da in dem Fall mit Naldo gehen. Christian Clemens oder Simon Zoller, beide Spieler, die zumindest in meiner Wahrnehmung nie so ganz beide Füße auf den Boden bekommen haben in der Bundesliga, aber am eher noch würde ich sagen Christian Clemens aus dem Bauch heraus. Ronny oder Leonardo Bittencourt? Wenn es hier um Zweitliga-Heritage gehen würde, würde ich Ronny nehmen, denn Ronny hat, glaube ich, mal in einer Aufstiegssaison für Hertha den Laden komplett zerbombt. Weitschusstor, direkte Freistoßtor, was auch immer, alle möglichen geilen Buden gemacht in der zweiten Liga. Aber Bittencourt hat, was die Bundesliga angeht, schon ein bisschen mehr auf dem Kerbholz. Im Final Ron-Robert Zieler oder Kevin Vogt? Boah, Kevin Vogt hat mittlerweile gespielt für Köln, für Hoffenheim, für Werder Bremen und für Union Berlin. Also für 4 Vereine in der Bundesliga. Ron-Robert Zieler, wenn dann nur für Hannover, glaube ich zumindest. Und ich gehe ganz ehrlich, ich gehe mit Kevin Vogt. Tatsächlich gehe ich mit Kevin Vogt und lese noch zum Abschluss für vor. Schöne Grüße an Lukas von einer Assel aus Kassel. Sehr, sehr schön. Ja, das war die erste Frage. Und wir machen weiter mit der nächsten von 12 Papagei. Servus Niklas, ein kleines Gedankenexperiment. Was müsste nächste Bundesliga-Saison passieren? Beziehungsweise wie muss am Ende die Tabelle aussehen, damit kein Trainer seinen Job verliert? Liebe Grüße aus der Geburtsstadt vom Lodder. Das dürfte Fürth sein. Wie müsste, also was müsste passieren? Das werde ich gleich mal ausführen. Ich habe eine Tabelle konzipiert, von der ich glaube, dass es theoretisch möglich wäre, dass dann kein Trainer im Laufe der Saison seinen Job verliert. Als ich das kurz mal gegengecheckt habe mit meinen werten Kollegen, hat Nico fairerweise gesagt, das geht quasi nicht, weil der VfL Bochum immer irgendwann irgendwo einen Trainer entlässt. Aber wir gehen es mal durch, wie ich glaube, die Tabelle aussehen müsste, damit die Bundesliga-Saison ohne Trainerentlassung endet. Auf der 1 der FC Bayern München. Kalle hat jetzt gerade ganz frisch gesagt, dass es kein Schonjahr gibt für Vincent Kompany, dass ein titelloses Jahr nicht vorgesehen ist. Von daher, besser wäre es, wenn die Bayern Meister werden. Deswegen sage ich Bayern auf 1. Borussia Dortmund auf der 2. Einfach damit da keine Zweifel aufkommen. Ich glaube, wenn es hier so ein Gedümpel werden würde, dann könnte es eng werden für Terzic. Weil wahrscheinlich wird es nicht nochmal so eine Champions-League-Saison geben, die derart viel wiedergutmacht und wettmacht. Deswegen Dortmund auf der 2, am besten ohne Horror-Hinrunde und Aufholjagd, einfach eine konstant ordentliche gute Saison. Auf der 3 Bayer Leverkusen, die könnten ehrlicherweise, glaube ich, auch 4., 5. oder 6. werden. Und Xabi Alonso würde nicht entlassen werden nach dem, was er für Bayer Leverkusen geleistet hat. Aber gehen wir mal mit Platz 3. Auf der 4 Rasenballsport Leipzig. Ich glaube, wenn die Champions League verpassen, dann wird es eng für Marco Rose. Deswegen habe ich die mal auf 4 gesetzt. Auf 5 Eintracht Frankfurt. Das wäre ein Platz besser als in der abgelaufenen Saison. Und würde dann, glaube ich, auch, selbst wenn der Fußball immer noch bescheiden wäre, ich wollte gerade sagen, ich kann mir nicht vorstellen, wie man Fünfter werden und schlechten Fußball spielen kann, aber wir haben zumindest gesehen, wie man Sechster werden und über weite Teile schlechten Fußball spielen kann, also warum soll das auch nicht möglich sein, aber Platz 5, glaube ich, würde Dino Topmeier den Job garantiert sichern. Auf der 6 der VfB Stuttgart, auch der, glaube ich, könnte wahrscheinlich Zehnter oder Elfter werden mit Sebastian Hoeneß und würde in dem Jahr der Dreifachbelastung, würde da keine Trainerdiskussion aufkommen, keine Nennenswerte. Auf der 7 der VfL Wolfsburg, ich glaube, die brauchen nochmal einen Hauch von Europa, damit da Ruhe drin ist, damit Hasenhüttl auch seinen Job behält. Auf der 8 die TSG Hoffenheim. Ruhig, keimer. Wir sind nicht auf der Flucht. Auf der 8 Hoffenheim. Also Matarazzo gefühlt für mich einer der schwächsten Trainer der abgelaufenen Saison gewesen, aber der Tabellenplatz war am Ende trotzdem noch in Ordnung. Und ich glaube aber auch, dass es wieder einen Einstelligen brauchen würde, damit der im Amt bleibt. Dasselbe gilt für Gerardo Seoane. Ich glaube, Gladbach braucht mal wieder einen Schritt nach vorne. Die letzten Jahre gab es immer nur sukzessive Schritte zurück. Erstes Rosejahr oder zweites Rosejahr, weniger Punkte als erstes Rosejahr. Dann kam Hütter, weniger Punkte als Rose, Farke, weniger Punkte als Hütter und dann kam Seoane, weniger Punkte als Farke. Also es ist, glaube ich, höchste Zeit, dass bei Borussia Mönchengladbach mal wieder ein Schritt nach vorne getan wird und ein Tabellenplatz 9 würde, glaube ich, bedeuten, dass man sagt, ey, Gary, das war doch in Ordnung. Auf Platz 10 Union Berlin, die sind, glaube ich, mit nach der abgelaufenen Saison mit einer grauen Maus-Spielzeit absolut zufrieden. Auch Werder Bremen würde damit leben können, dass sie Elfter werden. Die Ambitionen verschieben sich vielleicht ein bisschen jetzt, wo man nochmal ein bisschen frische Kohle reinkriegt, vielleicht sich ein bisschen mehr bewegen kann auf dem Transfermarkt. Aber trotzdem glaube ich, dass ein Platz 11 nicht das Ende von Ole Werner bedeuten würde. Platz 12 FC Augsburg, wenn der FCA irgendwas zwischen 10 und 13 wird, dann sind, glaube ich, da gefühlt immer alle zufrieden. Auf 13 der SC Freiburg, Julian Schuster, glaube ich, hat einen ziemlichen Blankoscheck. Es wäre sehr, sehr atypisch und es wäre aber auch sehr, sehr funny, wenn Freiburg nach Christian Streich plötzlich zu so einem Hire-and-Fire-Verein werden würde. Aber ich glaube, abseits aller akutester Abstiegsnöte hat Julian Schuster einen ziemlich sicheren Job, den er auch behalten dürfte, wenn er 13. wird. Auf 14 Mainz 05 wäre fast ein bisschen enttäuschend nach dem, was wir bisher unter Bo Henriksen gesehen haben, aber ich glaube, wenn er die Saison so spielt, dass dieser 14. Platz kein 14. Platz ist, wo man am 33. Spieltag noch 16. ist, dann glaube ich, könnte er gut und gerne trotzdem im Amt bleiben. 15. der VfL Bochum. Vor zwei Wochen habe ich gesabbelt ohne Ende und mich 3 oder 4 Mal wiederholt bei denselben Silben. Jetzt habe ich hier latent Schluck auf. Bochum 15. Ich glaube, wenn Bochum 15. wird, sind die eigentlich immer zufrieden. Auf 16 St. Pauli, die, glaube ich, wenn sie den Relegationsplatz belegen und auch über weite Teile der Saison in dem Bereich 15, 16 wären, dann, glaube ich, keine akuten Gründe sehen, um Fabian Hürzeler zu entlassen. 17 Holstein Kiel. Ich weiß nicht, wie sehr Kiel so drauf ist da oder darauf erpicht ist, zu sagen, wir müssen alles versuchen, um in der Bundesliga zu bleiben, oder ob die das so ein bisschen wie Darmstadt sehen, das hier ist ein Bonusjahr und wir machen uns gar nicht die Mühe, einen Trainer zu entlassen, weil wir wissen, dass es schon abnormal ist, dass wir eigentlich hier am Start sind. Und auf 18 habe ich Heidenheim, aus dem Grund, dass ich glaube, dass Frank Schmidt aufgrund seines Lebenswerks bei diesem Verein absolut unkündbar ist. Das Einzige, was mir da in die Quere kommen könnte, ist, dass er vielleicht selber sagt, ich trete von meinem Amt zurück, um den Weg frei zu machen und vielleicht die Chance zu wahren, die Bundesliga zu halten. Aber das wäre, glaube ich, meine Tabelle, von der ich sagen würde, mit der wäre es möglich, theoretisch, dass alle Trainer über 34 Spieltage im Amt bleiben. Ich glaube aber ausdrücklich, dass das nicht passieren wird. Also unmöglich. Christoph Daum ist wieder da. Und in Frankfurt kauft der Koka. Servus. Kröki hat letzte Woche davon gesprochen, dass es kaum noch Banger Weitschusstore gibt. Woran liegt das? Liegt es daran, dass es einfach unwahrscheinlich ist, ein Tor zu schießen, oder sind die Torhüter besser geworden? Liegt es daran, dass du dich nachts unten anfäst, oder gibt es ganz andere Gründe? Grüße. Ja, es ist eine spannende Frage, die du mir stellst. Ist auch ein bisschen übergriffig, aber okay. Also, ich habe mal nachgeschaut. Unser Y-Scout Scouting Tool ist sehr cool. Es geht leider nur zurück 6 Jahre in die Vergangenheit. Kann man gucken. Länger geht's nicht. Müsste die Saison 2018-19 sein. 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24. Ja, also 6 Spielzeiten zurück. In den letzten 6 Jahren war die Menge an Weitschusstoren, die eine Mannschaft im Schnitt erzielt hat, sehr konstant in den Top 5 Ligen. Ein durchschnittliches Top 5 Liga-Team hat in den vergangenen 6 Saisons zwischen 6,26 und 7,02 Tore von außerhalb des Strafraums erzielt. Also in diesem Korridor hat sich das bewegt, und ich würde der Einfachheit halber einfach mal sagen, dass ein Tor von außerhalb des Strafraums ein Weitschusstor ist. Also da gab es keine großen Verschiebungen diesbezüglich. Also ich glaube erstmal, über die Gründe sprechen, dass das Diktat der Expected Goals da sicherlich eine Rolle spielt, also Spieler gegebenenfalls angehalten werden, einfach nicht mehr aus Positionen abzuschließen, die weniger vielversprechend sind. Man weiß ja mittlerweile, aus welchen Abschlusszonen sich die höchsten Torwahrscheinlichkeiten ergeben. Und linker Halbraum, 30 Meter entfernt, ist in der Regel nicht der Bereich, der mit einem hohen Wahrscheinlichkeitswert versehen wird. Ich glaube also, da Fußball immer rationaler geworden ist, ändert sich gerade wieder ein bisschen. So dieses klassisch rationale Denken im Fußball, das ja auch sehr sich ausdrückt in dem Positional Play, wo es einfach um eine rationale, logische Besetzung der Zonen gibt, um deine Vorteile zu maximieren. Und auch, glaube ich, in dieser Logik, in dieser Art Fußball zu denken, macht es keinen Sinn, aus 30 Metern drauf zu holzen. Kurioserweise war trotzdem aber Manchester City in der abgelaufenen Saison eine der Mannschaften in Top 5 Ligen mit den meisten Weitschusstoren, was aber vielleicht auch daran liegen kann, dass die einfach qualitativ sehr, sehr gute Spieler haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Qualität der Distanzschüsse nachgelassen hat, auf dieselbe Art und Weise, wie die Qualität von Spielern nachgelassen hat, Dribbling-Situationen 1-gegen-1 aufzulösen. So diese Künstler, diese Winger, die 2-3 Leute aussteigen lassen können, die gibt es noch natürlich vereinzelt, gibt es vor allem auf Spitzenniveau, aber ist schon, glaube ich, auch seltener geworden. Und ich glaube, es liegt daran, dass halt, und das ändert sich ja auch gerade wieder, dafür ist ja jetzt auch Foninho da, und dafür sind die Reformen da, die wieder mehr darauf gehen sollen, dass die Spieler individuell Lösungen erarbeiten sollen, und vielleicht immer, wenn die 4-gegen-4 spielen, haben die immer eine Gleichzahlsituation. Das heißt, du hast nicht immer einen freien Mann, den du anspielen kannst. Du musst ins 1-gegen-1 gehen. Das kann also auch wieder in eine andere Richtung kippen. Aber ich glaube halt, Ähnliches gibt es auch beim Thema Distanzschüsse. Wenn du vor dir eine gegnerische Mannschaft hast, oder einfacher gesagt, du bist am Ball, und du hast vor dir einen Gegenspieler, sagen wir irgendwo in der gegnerischen Hälfte 25 Meter vom Tor entfernt, hast du den Ball und läufst auf den Gegenspieler zu. Du hast im Prinzip 3 Möglichkeiten, wie du das Problem dieses Gegenspielers lösen kannst. Vereinfacht gesagt, du kannst entweder im Zusammenspiel mit Mannschaftskollegen um diesen Spieler herum kombinieren, an ihm vorbei. Du kannst selber ins 1-gegen-1 gehen und darauf setzen, dass du individuell stark genug bist, um diesen Spieler auszuspielen. Oder drittens, du machst dir gar nicht erst die Mühe, an ihm vorbeizukommen, und holst das Ding, einfach gesagt, drauf. Du ballerst einfach drauf aus 25, 30 Metern. Und der Trainer hat früher mal gesagt, einfach mal abrotzen. Und das sind, glaube ich, die 3 Wege, die du gehen kannst. Und ich gehe davon aus, oder mein Gefühl ist, dass in den letzten, also einigen Jahren, vor allem auch in der deutschen Talentförderung, im Zweifelsfall der Fokus gelegt worden ist auf den teamorientierten Lösungsweg, also alles immer über den Pass zu lösen. Also der Pass war oder ist, glaube ich, sehr, sehr lange immer als die beste Option betrachtet worden. Also ich erinnere mich auch noch daran, selber im Jugendbereich, wo ich ja zumindest im Jugendbereich nicht so schlecht gespielt habe, wie viel wir Training gemacht haben, so Spielformen mit einem Kontakt, mit zwei Kontakten, also mit einer Kontaktbegrenzung, was ja auch okay ist, aber was halt sehr, sehr nahegelegt hat, okay, ihr sollt passen und euch bewegen und ihr sollt tunlichst nicht ins 1 gegen 1 gehen. Und das sind, glaube ich, alles Gründe, die gemeinsam mit bewirkt haben können, dass der Distanzschuss so ein bisschen ausstirbt. Aber wer weiß, vielleicht kommt der, wenn wir jetzt auf Spieler schauen wie Musiala, wie Brian Gruder etc., vielleicht kommt der Distanzschütze in den nächsten Jahren auch wieder in einer verstärkten Form zurück. Magedonska aus unserem Discord, dem ihr beitreten könnt, wenn ihr Supporter seid bei Patreon oder aber zum Beispiel Abonnenten bei Twitch, da könnt ihr auch Fragen stellen und in der Regel ist die Menge an Fragen, die dort eingereicht wird, ein bisschen kleiner als beim YouTube Community Tab und die Chancen sind erhöht, dass ihr ausgewählt werden könntet. Magedonska, Moinsen Niklas, welche 5 Stadien, wo du noch nicht warst, willst du gerne mal besuchen weltweit? Grüße aus der endlich braun-weißen Stadt. Da würde ich wirklich sagen, das weiß ich, ich glaube, das ist Hamburg, die sich jetzt eben als, wo St. Pauli sich jetzt als Verein Nummer 1 wähnt. 5 Stadien, die ich gerne noch besuchen würde. Einmal San Mames. San Mames, ich habe ja hier vorne drauf den mittlerweile sehr, sehr ausgebleichten Bilbao-Sticker, wo ich mir echt nicht erklären kann, wie das passiert ist. Ich würde generell gerne mal das also, sagen wir mal so, meine Traumreise wäre eine Woche Baskenland, dort ein Rennrad haben, Rennrad fahren können im Baskenland, was man, glaube ich, dort sehr gut machen kann. Kamen ja auch einige gute Radsportler, Rennradsportler aus der Region. Dort eine schöne Woche haben auf dem Fahrrad und zum Abschluss ins San Mames gehen und sich ein Fußballspiel von Bilbao angucken. Das wäre ein Traum. Stadion Nummer 2, Thorsvellir. Das ist das Nationalstadion der Färöerinseln in Tórshavn, in der dortigen Hauptstadt. Thorsvellir heißt sowas wie Torsplatz, also sehr, sehr einfach übersetzt. Und fast imposante 6.500 Zuschauer würde ich gerne mal hingehen, weil es vor allem bedeuten würde, dass ich mal auf den Färöerinseln war, was lange überfällig ist. Denn ich habe ja färöisches Heritage, meine Oma kommt ja von dort. Und eigentlich ist es sehr, sehr schade, dass ich noch nicht dort gewesen bin. Nummer 3, La Bombonera. Ich würde generell gerne mal nach Südamerika reisen. Also Südamerika ist auf meiner Bucketlist an Kontinenten, die ich besuchen möchte, vor Afrika, vor Asien, eigentlich auch vor Mittel- oder Nordamerika. Also ich glaube, Südamerika wäre da meine 1. La Bombonera, da auf jeden Fall, glaube ich, ganz weit oben mit dabei. Das Craven Cottage. Ich wäre gerne im alten Griffin Park mal gewesen von Brentford. Das war ein richtig altehrwürdiges, geiles Stadion. Das ist mittlerweile leider abgerissen und oder zumindest erneuert und umgebaut worden, dass nicht mehr die alte Baustruktur besteht. Aber Craven Cottage ist noch ein sehr, sehr altehrwürdiges, cooles Stadion mit viel, glaube ich, altem Flair. Und Fulham ist auch ein cooler Club. Von daher würde ich dort gerne mal hingehen. Und final, ich weiß nicht warum, aber ich würde gerne mal den, heißt der St. Jakob oder St. Jakobspark in Basel besuchen. Weil ich fand immer, also ist ja lange her mittlerweile und die Zeiten haben sich geändert, aber ich erinnere mich an Champions League-Abende, die sind ja manchmal auch in die K.O.-Phase eingezogen, in Basel im St. Jakobspark, wo ich das Gefühl hatte, die Hütte brennt da richtig. Und das würde ich, glaube ich, gerne mal mitnehmen. St. Jakobspark habe ich auf der 5 in dem Fall. Yogi de Bär 9833 ist Vinicius. Vinicius Junior oder Carlos Vinicius? Ich glaube, Vinicius Junior, der unsympathischste Fußballer aller Zeiten. Ich glaube, das ist eine Frage, die noch sehr, sehr stark unter dem Eindruck des gespielten Champions League-Finals am Samstagabend steht. Also, es gab und gibt gewalttätige Fußballer, unfaire Fußballer, also überharte Fußballer, rassistische Fußballer, homophobe Fußballer, kriminelle Fußballer. Da komme ich niemals, nie, nie, niemals, nie an einen Punkt, wo ein 23 Jahre alter Brasilianer, der theatralisch ist und ab und an etwas provokant in seiner Körpersprache, der unsympathischste Spieler aller Zeiten sein soll. Das geht einfach nicht. Also, ich würde jetzt schon aus dem Bauch heraus sagen, dass Franck Ribéry in seinem Gesamtwerk als Spieler und Person so viel unsympathischer gewesen ist als Vinicius Junior, dass ich ihn mit gutem Gewissen meilenweit darüber ranken würde. Also, ich erinnere mich nicht daran, dass Vinicius irgendwie mal einem Spieler ins Auge gepackt hätte, mit diversen Tätigkeiten davon gekommen ist. Also, so weit sind wir, glaube ich, noch lange nicht. Von daher, ich glaube, das ist sehr, sehr stark unter dem Eindruck formuliert, jetzt dieser Saison vielleicht, ja, Vinicius ist theatralisch, Vinicius ist ein bisschen drüber. Und ich glaube aber trotzdem, dass es irgendwie auch eine Mischform ist, dass er, man muss jetzt vor Augen führen, erstmal Folgendes, der Typ ist am Tag seines 18. Geburtstags, glaube ich, nach Madrid gewechselt. Am Tag seines 18. Geburtstags geht er für 45 Millionen Euro zu Real Madrid, hat seitdem zweimal die Champions League gewonnen, ist ein veritabler Ballon d'Or-Kandidat. Das ist sein Leben gewesen, seitdem er 18 ist. Denn ein Jahr vorher bei Flamengo gespielt, dann straight nach Madrid. Das ist so ein bisschen das Justin Bieber-Syndrom. Justin Bieber war ja auch zwischenzeitlich mal vollkommen von der Rolle, hat unter anderem, weiß ich noch, von einem Balkon runtergespuckt auf seine eigenen Fans, also sich wie der letzte Hund benommen. Und ich glaube, dass es fast unmöglich ist, wenn du so dermaßen mit positiver Bestätigung, mit Geld zugeschissen wirst, umgeben bist, zwangsläufig fast nur noch von Ja-Sagern, dass du nicht zumindest temporär für ein paar Jahre mehr oder weniger zu einem riesengroßen Arschloch werden musst. Also ich halte das für das fast Natürlichste von der Welt, dass du ein paar Jahre hast, wo du so ein bisschen freidrehst, weil sich daran zu gewöhnen und damit klarzukommen eigentlich für einen Menschen in diesem Alter, glaube ich, fast unmöglich ist. Ich glaube auch, dass ich komplett freigedreht wäre, wenn ich mit 18, 19 in eine derartige Menge an Aufmerksamkeit und gleichzeitig auch Wohlstand reingefallen wäre in einen derartigen Topf. Deswegen, ich glaube, bei Vinicius ist auch, glaube ich, noch Möglichkeit und Zeit, dass der so ein bisschen runterkühlt. Und ich glaube, es ist so eine Mischform von, dass er ja auch vielen, vielen Anfeindungen ausgesetzt ist. Das muss man auch ganz klar sagen, weil Leute wollen ja auch dann gerne mal relativieren, was ihm widerfahren ist und sagen, ja, aber wenn er sich immer so benimmt, es gibt keinen Grund dafür, es gibt keine Relativierung, keine Rechtfertigung, keine Begründung dafür, jemanden rassistisch anzufeinden, jemanden mit Affenlauten im Stadion zu bedenken, weil dieser Spieler in irgendeiner Form aufreizend, provokant ist, was auch immer. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, das ist niemals in Ordnung. Und dass das einem Spieler zusetzt und dass das schwierig sein kann, das glaube ich. Das kann beides kann gleichzeitig zutreffen, dass Vinicius ein provokanter Spieler ist, der es vielleicht auch ein bisschen darauf anlegt, Leute aufzustacheln, aber dass er trotzdem einer Menge an Anfeindungen und Hass ausgesetzt ist, die so nicht in Ordnung ist und die, glaube ich, auch schwierig zu verarbeiten ist. Aber dass Vinicius Junior der unsympathischste Fußballer aller Zeiten sein soll, bei all den wirklich bei all diesen Hunden, die wir in diesem Sport schon gesehen haben, die es auch aktuell noch gibt, die gerade zum Beispiel nach Österreich gewechselt sind, da glaube ich, sind wir meilenweit davon entfernt, Vinicius als unsympathischsten von allen zu haben. Das ist meine Meinung dazu. Bukay 1671, welche drei Bundesligaspieler sollten im Sommer zu einem neuen Verein wechseln? Nummer 1, Florian Neuhaus, das Tischtuch mit Ceoane, wirkt sowieso schon irreparabel zerschnitten, war es, glaube ich, spätestens nachdem Neuhaus diesen Elfmeter genommen hat, verwandelt hat, aber dann dafür eine relativ klare Ansage kassiert hat. Der sportlich-spielerische Fit ist bei dem, was bei der Borussia relativ vage als Idee zu erkennen ist, in meinen Augen auch nicht so ideal gegeben. Und ich glaube, Florian Neuhaus braucht dringend einen Tapetenwechsel, um vielleicht nochmal mehr rauszuholen, als aktuell der Fall ist. Der Mann ist mittlerweile 27 Jahre alt, das ist noch nicht steinalt, aber er ist 27, er ist kein Talent mehr und hat mittlerweile laut Transfermarkt noch einen Marktwert von 7 Millionen Euro. Nicht vergessen, auch wenn das nur Richtwerte sind, vor 3 Jahren, im Februar 2021, wurde der Marktwert noch auf 38 Millionen Euro geschätzt. Florian Neuhaus war unter anderem, glaube ich, damals ein Wechselkandidat für einen Transfer zum FC Liverpool. Und ich glaube, in dem schlummert mehr, als wir zuletzt in Gladbach gesehen haben. Und ich glaube, ein sehr, sehr guter Fit mit dem ballbesitzorientierten Spiel könnte tatsächlich der VfB Stuttgart sein. Ich glaube, der VfB Stuttgart und Florian Neuhaus könnte sehr gut harmonieren, sehr gut funktionieren. Und vielleicht wäre er der nächste Spieler à la Maximilian Mittelstädt, der dort Dinge abruft, die ihm so viele nicht mehr zugetraut haben. Und ich mag Florian Neuhaus bis heute als Fußballer. Ich finde auch, dass er seine Limitierungen hatte in den letzten Jahren, dass es quasi unmöglich war, ihn in einem Zweier-Mittelfeld aufzustellen, aufgrund der Körperlosigkeit und der Schwächen im Spiel gegen den Ball. Hat sich ein bisschen geändert, verbessert, temporär zumindest in der abgelaufenen Saison, wo er mal seine Momente hatte. Aber ich glaube trotzdem, dass in einer ballbesitzorientierten Mannschaft er ein toller Spieler sein kann, der, glaube ich, über viele Ballaktionen, viele Ballkontakte auch wieder Selbstvertrauen entwickeln kann und dann auch einer Mannschaft wie dem VfB Stuttgart zum Beispiel definitiv was zu geben hätte. Der zweite Spieler, Adam Lozek, kommt in der Bundesliga nach 2 Saisons auf keine 2000 Spielminuten. Ich glaube, Leverkusen ist sportlich schneller gewachsen, als Adam Loschek sich entwickeln konnte. Mittlerweile hat Bayer Leverkusen schon wieder neue Transferziele formuliert, wenn es darum geht, einen Spielpartner zu finden für Florian Wirtz. Und die Namen, die dort fallen, sind unter anderem Brian Gruder, Désiré Doué oder Matthias Süle. Das sind alles drei riesengroße Offensivtalente. Alle drei ausdrücklich größere Talente, als es Adam Loschek ist. Und ich glaube, Adam Loschek wird als ein Stammspieler bei Leverkusen nie wieder, ja, was heißt nie wieder, er war es ja nie, aber wird nie einen Fußball bei Leverkusen auf den Boden kriegen als Stammspieler. Deswegen glaube ich, einen Wechsel, wenn er nicht mehr, also wenn er fein damit ist, ein Joker zu sein bei einem Top-Team, dann fair enough, aber wenn er spielen möchte, braucht er einen Wechsel. Und ich glaube, es gibt zwei Adressen, die ich mir gut vorstellen könnte. Einmal Werder Bremen, die ja vielleicht, die ja so ein bisschen weggegangen sind und auch weggehen wollten von ihrem 3-5-2 und in so einem 3-4-2-1 Adam Loschek auf einer der beiden Halbpositionen könnte ich mir dort sehr, sehr gut vorstellen. Aber auch Gladbach könnte eine spannende Adresse sein, zu einem Team zu wechseln als Offensivspieler, in dem zukünftig Kevin Stöger spielen wird. Das ist, glaube ich, immer eine sehr, sehr gute Idee. Loscheks Stärke ist es eigentlich, würde ich sagen, sich selbst in gute Abschlussposition zu bringen. Sein XG-Wert ist sehr, sehr hoch, was die schusserzeugenden Aktionen für Mitspieler angeht. Da hinkt er eher deutlicher hinterher. Ich glaube also, er ist ein Spieler, der gut darin ist, im offensiven Stellungsspiel, also wie komme ich in eine gute Position, Timing im Strafraum etc. Und wenn du dann Kevin Stöger hast, hast du einen Spieler, von dem du ausgehen kannst, dass er dich im Regelfall auch findet. Von daher, wenn Stöger zu Gladbach geht, was ja glaube ich fix ist, dann wäre Loschek als Transfer dorthin kein schlechter Fit. Und ich glaube, Gladbach ist ja auch bisher nicht immer schlecht damit gefahren, Spieler von Bayer Leverkusen abzunehmen, wie zum Beispiel damals auch mal Christoph Kramer. Der letzte im Bunde, Patrick Pfeiffer. Durchstarter bei Darmstadt 98 in der Aufstiegssaison. Innenverteidiger, tolle Kopfballpräsenz, also wirklich ein Monster in der Luft. Ein Spieler, der hervorragend ist im Passspiel auf die Langdistanz, der aber bei Augsburg echt ein Jahr zum Vergessen hatte. 511 Bundesliga-Minuten sind wirklich nicht berühmt. Und ich glaube, er sollte zu einem Team wechseln, das ähnlich wie Darmstadt es gemacht hat, als sie aufgestiegen sind, in einer Dreierketten-Formation spielt, wo er wieder den linken Innenverteidiger spielen könnte. Und da fände ich persönlich, wäre Mainz eine sehr, sehr spannende Adresse. Bei Mainz haben sie ja zuletzt gespielt mit Chor, mit Sepp Vandenberg und mit Hanke Olsen. Und Dominik Chor hat das gut gemacht und ist so ein bisschen umfunktioniert worden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er in der Position bleiben soll. Aber das ist, glaube ich, keine unüberwindliche Hürde, was den Startelfplatz angeht. Und ich glaube, Patrick Pfeiffer und Mainz könnte ein guter Fit sein. Diese progressiven Passqualitäten, diese Fähigkeiten, lange Bälle zu spielen, könnten, glaube ich, auch gut zum Spielstil unter Bo Henriksen passen. Also Patrick Pfeiffer und Mainz wäre in meinen Augen ein guter Fit. Jetzt kommen noch zwei Fragen tatsächlich. Die erste kommt vom Ariana Grande Krieger 187. Der war schon ein paar Mal dran. Der Name macht mich immer wieder mal stutzig, warum man sich selbst den Ariana Grande Krieger nennen möchte. Aber gut. Hallo Niklas. Das vom Mann, dessen PSN-Name früher Bisasam 91 war. Hallo Niklas, Lothar Matthäus hat gesagt, Kroos ist der größte Fehler der Bayern-Geschichte. Würdest du da zustimmen? Hättest du ihm die Entwicklung auch bei Bayern zugetraut? Schwierig zu beantwortende Frage. Die Geschichte des FC Bayern ist ja schon sehr, sehr lang und die haben, glaube ich, schon den ein oder anderen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, damals auf Mario Götze statt Neymar zu gehen, im Sinne von, ob Neymar überhaupt möglich, überhaupt erschwinglich gewesen wäre. Ich glaube aber, die Welt wäre eine bessere insgesamt, wenn Bayern damals nicht Götze geholt hätte und Neymar vielleicht statt Barcelona zum FC Bayern gewechselt wäre, weil das, glaube ich, ein Umfeld gewesen wäre, das ihn vielleicht besser hätte einfangen können und besser diese egozentrischen, megalomanischen Züge hätte bändigen können. Zu Kroos muss ich sagen, nach dem WM-Titel 2014, also auf dem Peak eigentlich, diesen Schritt zu gehen nach Real Madrid war, glaube ich, enorm wichtig, sowohl für seine sportliche als auch für seine charakterliche Gesamtentwicklung, weil du gehst zum einzigen Verein auf der Welt, wo du, auch wenn die dich kaufen, dich erstmal neu beweisen musst. Real Madrid musst du dich erstmal beweisen, musst du erstmal zeigen, dass du es verdient hast, dieses Trikot zu tragen. Das ist kein leichter Weg, glaube ich, auch als Spieler, den die unbedingt haben wollen. Haben wir auch schon gesehen, dass es Leute gibt, die Real Madrid für viel, viel Geld gekauft hat und die dann aber an diesem Verein, an diesem Haifischbecken, das es, glaube ich, trotz allem auch ist, kolossal und krachend gescheitert sind. Und Toni Kroos hat gleich im ersten Jahr dabei zugeguckt, wie Barcelona unter Luis Enrique das Triple gewonnen hat. Im zweiten Jahr gab es auch noch keine Meisterschaft. Und ich weiß noch, dass die Hinserie, die erste Halbserie in der Saison, müsste die Saison 2015-16 gewesen wäre, für Real sehr, sehr schwierig gewesen ist. Da war Rafa Benitez noch Trainer. Und da gab es Pressestimmen zu Toni Kroos, die ich mal mitgebracht habe, aus dem so Frühherbst 2015. Zitat: Er ist außer Form, langsam, ohne jeden Glanz. Nach vorn findet er nicht den Pass, nach hinten ist er ein Hindernis. Er ist ein Rätsel, oder auch: Kroos ist weit entfernt von der Form, die er vor einem Jahr nach seinem Wechsel zu Real gezeigt hatte. Da hatte damals die Marca geschrieben. Unter anderem gab es eine heftige 0-4-Pleite im Klassiko gegen Barcelona. Also es ist nicht so, dass Toni Kroos nach Madrid gegangen wäre und dann wäre von Tag 1 an alles Friede, Freude, Eierkuchen gewesen. In den ersten zwei Jahren keine Meisterschaft und die zweite Saison wurde dann dadurch gerettet, dass man eben 15-16 die Champions League gewonnen hat. Aber leicht war das definitiv nicht, da reinzustarten, und ich glaube, dass bringt dich auch weiter, das lässt dich reifen, das härtet dich ab, du bist in einem neuen Land, du musst die Sprache lernen, du musst dich an der Kultur akklimatisieren, du musst dich beim größten Verein der Welt durchsetzen. Das sind alles Dinge, glaube ich, die machen dich besser, die machen dich zu einem, ja, stärkeren, reiferen, weiterentwickelten Menschen. Ich glaube schon, dass Toni Kroos, auch wenn er einfach nur in München geblieben wäre bis heute, Bayerns bester Mittelfeldspieler der letzten 10 Jahre gewesen wäre, aber ich glaube nicht, dass der Name Toni Kroos ohne den Realwechsel auch vor allem auf internationaler Ebene so klangvoll und mit so viel Prestige verbunden wäre, wie er es heute eben ist, weil er auch einfach diese Menge an Titeln mit dem FC Bayern definitiv nicht gewonnen hätte, weil auch so gut Toni Kroos ist, ist er immer noch nur Teil von einem Kollektiv, und Teil des Kollektivs Real Madrid zu sein, war, glaube ich, die beste Chance, die du in den letzten Jahren hattest, um eben vor allem die Champions League gewinnen zu können. Wenn man bedenkt, was die, die beste Realmannschaft war wahrscheinlich immer noch die mit Ronaldo, Benzema, Ronaldo, Benzema, Bale kann man vielleicht noch sagen, aber auf jeden Fall mit CR7 noch da, mit Casemiro, mit Modric, mit Kroos, mit Ramos, Varane, also diese Konstellation war, glaube ich, die stärkste Realmannschaft, und dieses Kollektiv ist so krass. Man muss sich aber auch erstmal verdienen, auch Teil von diesem Kollektiv über 10 Jahre zu sein, also fair enough. Aber was ich sagen möchte ist, paradoxerweise glaube ich, er hat den Wechsel nach Madrid gebraucht, um der Spieler zu werden, dessen Abgang man als Bayerns größten Fehler bezeichnen kann. Also erst der Wechsel hat ihn zu dem werden lassen, bei dem man es so stark bereuen kann, dass man ihn abgegeben hat. Ich glaube nicht, so toll Toni Kroos als Fußballer ist, er hätte eine fantastische Karriere auch haben können als Bayern-Spieler bis zum Schluss, aber ich glaube, er wäre nicht der Spieler geworden und hätte nicht die Wahrnehmung, nicht das Prestige auf internationaler Ebene, wenn er nicht diesen Schritt nach Madrid gegangen wäre. Big Hons, ebenfalls in unserem Discord, fragt: Servus Niklas, wie wirst du außerhalb von Terminen mit Calcio Berlin die EM verfolgen? Bist du ein Fan von Public Viewing oder siehst du sie dir eher daheim in Ruhe an? Ganz liebe Grüße aus der Sonnenstadt Lienz. Also ich war riesengroßer Public Viewing Fan. Also ich weiß noch, meine Public Viewing Entwicklung war ungefähr so: Das erste Turnier, das ich groß verfolgt habe und wo es auch irgendwie einen Grund gab, lange dabei zu sein aus deutscher Sicht, war 2006 das Sommermärchen. Und beim Sommermärchen war Public Viewing für mich gleichbedeutend, dass bei uns in der Dorfkneipe gab es so einen Saal, einen Saal, den man mieten konnte. Da wurden dann, ein Beamer mit einer großen Leinwand und halt ganz viele Stuhlreihen aufgestellt. Das heißt, das war Dorf-Public Viewing. Das war so meine erste Public Viewing-Erfahrung 2006. 2008 war es noch dasselbe. Sind wir auch immer dorthin gegangen. 2008 war ich ja auch noch, 14 Jahre alt, also, nee, stimmt gar nicht, 15, ich war 15 2008 bei der EM, also noch relativ jung, und 2010 sind wir dann religiös, kann man sagen, in die Lanxess Arena gepilgert, nach Köln zu den Spielen, zu den Deutschlandspielen, und 2012 hat das schon so ein bisschen abgeebbt, und da waren wir hauptsächlich im Brückenforum in Bonn, und nach 2012 war für mich eigentlich fast mit Public Viewing Schluss, und 2014 war ich nur noch mal für das Finale, auch noch mal in Bonn im besagten Brückenforum, und danach habe ich eigentlich nur noch in Ausnahmefällen Public Viewing gemacht, weil der Reiz für mich so ein bisschen verloren gegangen ist. Und ich glaube, das ist a young man's game in meinen Augen, Public Viewing. Und das muss ich nicht mehr mitspielen. Wenn ich außerhalb von Calcio-Terminen die Möglichkeit habe, EM-Spiele zu schauen, habe ich zwei Konstellationen, die ich mir wünschen würde. Ich habe einen sehr guten Freund, mit dem ich sehr viel Fußball gucke, weil er auch sehr nah an mir dran wohnt. Mit dem zusammen einfach auf dem Sofa chillen, die Spiele gucken. Plus X, gerne auch andere Leute noch natürlich. Also Freunde, keine Fremden. Oder wir haben bei uns im Kiez eine sehr schöne Fußballkneipe, die bei großen Turnieren immer draußen zwei oder drei Fernseher aufgestellt hat. Da kann man sich draußen auf Bierbänke hinsetzen und dort die Spiele gucken. Da hätte ich auch Bock drauf. Das sind so meine präferierten Arten, die EM zu verfolgen. Aber Public Viewing Events werde ich, glaube ich, tendenziell eher meiden, wie der Teufel ein ganz bestimmtes Wasser. Jetzt meide ich weitere Fragen und kehre mich stattdessen raus. Sage vielen Dank an euch alle fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen.